Ein abgewählter Bundestag, ein zukünftiger Kanzler und Entscheidungen, die ganze Generationen betreffen. Der Bundestag hat diese Woche Änderungen des Grundgesetzes zugestimmt und damit den Weg freigemacht für Schulden in bisher unbekannten Dimensionen. Für Infrastruktur, Klima und Verteidigung. Was das bedeutet für die weiteren Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, erzählt uns Korrespondentin Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn was sich diese Woche im Bundestag abgespielt hat, wird es laut Iris eher nicht ins Lehrbuch der Demokratie schaffen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 20. März. Hallo Iris.
Hi, grüßt euch.
Wir haben direkt nach der Abstimmung im Bundestag gesprochen.
Ja, also eigentlich haben wir uns wirklich auf eine etwas ruhigere Zeit eingestellt. Wir sind ja in der Phase, der alte Bundestag ist ja mehr oder weniger abgewählt. Der neue Bundestag ist gewählt, aber kommt erst in der nächsten Woche zusammen. Und jetzt haben da ja die verschiedenen Sondersitzungen stattgefunden, um das Grundgesetz nochmal zu ändern. Da war schon einiges los. Also rund um den Reichstag, das fand ich irgendwie total interessant. Da waren schon am frühen Morgen so verschiedene Demos. Also an der einen Ecke standen Vertreter vom Bündnis Sarah Wagenknecht, die zur Melodie von Nena 99 Luftballons haben aufsteigen lassen, teilweise auch in Form von Friedenstauben, um gegen Milliarden, kann man schon sagen, für die Verteidigung, für die Aufrüstung demonstriert. Ein paar Meter weiter nur standen dann auf einmal die Vertreter der FDP, die sich auch gegen das Schuldenmachen wenden.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Und im Bundestag, das fand ich irgendwie auch so speziell, da hat man auch gesehen, da war irgendwie so eine besondere Stimmung. Da saß eine Abgeordnete mit ihrem ja relativ neugeborenen Baby in den Reihen, hat es dann so immer so geschuckelt, damit das Baby bloß keine großen Laute macht. Oder der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der ja auch für die SPD im Bundestag sitzt, aber im nächsten nicht mehr vertreten sein wird, der machte dann da noch so ein paar Selfies. Also es war schon irgendwie eine, ja, doch, Sondersitzung, das trifft es ziemlich gut.
Und das BSW hält jetzt übrigens auch noch Schilder hoch. Das ist eigentlich nicht erlaubt im Deutschen Bundestag.
Bitte, diese Transparente zu entfernen. Und zwar zügig.
Man kann sich nicht darüber beklagen, dass es gerade nicht spannend ist, weil es geht ja auch wirklich um was. Ne? Es ist egal, welcher Meinung du bist, ob es das gut ist, was die da jetzt machen oder nicht. Aber es geht echt um was.
Ja, es geht um Geld vor allen Dingen. Es geht viel um eine Reform der Schuldenbremse, um Sondervermögen. Sag uns nochmal genau, was genau wurde da jetzt beschlossen?
Also wir reden eigentlich über drei Grundgesetzänderungen. Das eine ist eben dieses Sondervermögen für die Infrastruktur, die 500 Milliarden, wo die Grünen ja auch nochmal ordentlich reinverhandelt haben.
Mhm. Also für Infrastruktur und Klima jetzt auch?
Genau, Infrastruktur und Klima. Wobei die ganzen 500 Milliarden nicht für Klimaprojekte da sein soll, sondern nur ein Teil davon, 100 Milliarden, was ja auch schon sehr viel ist. Dann geht es darum, die Schuldenbremse, die eigentliche Schuldenbremse zu lockern, aber eben nur für den Bereich Verteidigung, wobei eben Verteidigung jetzt ein bisschen breiter ausgelegt wird. Geht auch auf die Grünen zurück, die haben sich da durchgesetzt. Und zwar eben auch auf Cybersicherheit und auch eine bessere Ausstattung etwa der Nachrichtendienste. Also nicht nur das klassische Militär hier gemeint ist. Und letztendlich, das geht immer so ein bisschen unter, es gibt auch eine neue Verschuldungsmöglichkeit für die Bundesländer. Darauf haben die schon die ganze Zeit hingewirkt. Die wollten das unbedingt. Und jetzt bekommen sie halt eben auch die Möglichkeit, ähnlich wie der Bund, sich bis zu einem bestimmten Grad der Wirtschaftsleistung auch eben ja Kredite aufnehmen zu dürfen.
Grundgesetzänderung, für die braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Deswegen waren da auch die Grünen nochmal wichtig bei dieser Abstimmung und konnten eifrig mitverhandeln. Warum sind diese neuen Schulden, wenn man so will, dieses Geld so wichtig für die kommende Regierung?
Das ist etwas, worauf eigentlich die Ampelparteien, also die Restampelparteien Grüne und SPD, schon lange hingewiesen haben. Es wurde immer argumentiert, dass die Investitionen in die Infrastruktur, dass die in den vergangenen Jahren viel zu sehr vernachlässigt wurden, dass wir da einen wahnsinnigen Investitionsstau regelrecht haben. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, vor dem Hintergrund, dass die Verteidigungsausgaben steigen sollen. Es gibt diese Diskussion, dass man gerade auch im Bündnis NATO nicht bei den aktuell 2% der Wirtschaftsleistung verbleibt, was man zu leisten hat, sondern dass man da auch mehr macht. Alles Themen, über die wir schon wirklich lange diskutieren, aber eben die Union sich die ganze Zeit auf den Standpunkt gestellt hat, nö, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht.
Und niemand sagt den Deutschen, wie das finanziert werden soll. Das ist ein Problem für unsere Demokratie.
Wird die Schuldenbremse noch reformiert? Sie haben die Chance auf eine ganz kurze Antwort, Herr Merz, von Herrn Scholz. Ist sie schon beantwortet?
Freunde, werden Sie die Schuldenbremse reformieren? Kann ich ganz kurz beantworten. Ich habe immer gesagt, man kann über alles diskutieren. Aber das kommt sicher nicht am Anfang. Ja. Am Anfang kommt das Einsparpotenzial, kommt das Wachstum und kommen wirklich auch mal Umschichtungen im Haushalt, die dringend notwendig sind.
Das ist interessant.
Das hat Friedrich Merz eben auch noch ganz kurz vor der Wahl genauso formuliert. Es ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass man sich als Wähler schon fragt, was ist ein Wahlversprechen am Ende des Tages denn überhaupt noch wert?
Was heißt das für die Koalitionsverhandlungen? Jetzt, wo so viel Geld doch auf dem Tisch liegt, ist die Finanzierung der gemeinsamen Projekte dann für die neue Regierung kein Problem mehr?
Ja, das würde ich so nicht formulieren. Also die beiden Verhandler, also SPD und auf der anderen Seite CDU und CSU, die haben erstmal versucht, sich so ein bisschen mehr oder weniger einen schlanken Fuß zu machen. Ne? Die haben gesagt, wir machen diese Grundgesetzänderung und dieses Sondervermögen für die Infrastruktur ohne dieses eine magische Zauberwort zusätzlich. Also da stand eben nicht drin, dass es nur für zusätzliche Infrastrukturprojekte sein soll. Und das hat eben die Grünen auf die Zinne gebracht, weil die gesagt haben, ja Moment mal, ihr schafft euch da ein Sondervermögen für die Infrastruktur und lasst euch da die Türe ganz weit offen, um damit eure Wahlversprechen, die ihr jetzt in dieses Sondierungspapier, also in eure zukünftige Koalitionsverhandlung, damit reinschreibt, dass wir das finanzieren sollen, also das könnt ihr ja wohl echt knicken. Und da gab es eben diesen Grundkonflikt, dass die Grünen gesagt haben, so machen wir es nicht. Katharina Dröge sprach von einer Schatzkiste, die sich da SPD und Union aufmachen wollten. Die Schatzkiste ist jetzt zu. Das Wort Zusätzlichkeit steht jetzt eben in dieser Grundgesetzänderung mit drin, sodass das, was die sich vornehmen für eine künftige Koalition, durchaus auch immer unter diesem Finanzierungsvorbehalt steht. Wie kriegt man das hin? Und das wird eine wahnsinnig große Herausforderung sein. Und das hat Friedrich Merz in der Debatte um die Grundgesetzänderung am Dienstag auch noch mal ganz klar gemacht.
Geld allein löst noch kein Problem. Die mit der heutigen Änderung des Grundgesetzes möglich werdenden Investitionen, meine Damen und Herren, in die Infrastruktur verringern auch nicht den Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haushalte.
Klingt ein bisschen komplex, aber ich hoffe, ihr wisst, was er damit meint. Also trotz dieser wahnsinnig hohen Verschuldung, er bleibt dabei, dass Dinge gekürzt werden müssen, dass nicht alles weiterhin so finanziert werden soll.
Das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Eine steigende Verschuldung löst steigende Zinsen aus und eine steigende Verschuldung ruft auch nach Tilgungsplänen, meine Damen und Herren.
Ich sage jetzt nur mal so als Stichwort, ne, was aus dem Sondierungspapier sich schon so abzeichnet, dass die ja auf jeden Fall beim Bürgergeld kürzen wollen. Ne? Das wollen die ja maßgeblich reformieren. Das ist so eine Sache. Es schränkt durchaus den Entscheidungsspielraum trotzdem ein. Also es heißt jetzt nicht, dass man alles bezahlen kann.
Erleichtert denn jetzt diese Einigung über das Schuldenpaket die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD oder schafft sie eher neue Probleme?
Wenn man diese Grundgesetzänderung nicht durchbekommen hätte, dann stünden die vor einem wahnsinnig großen Problem. Da war ja auch sogar das Wort von der Neuwahl eines, was hier auf den Fluren geflüstert worden ist. Das ist abgewendet. Man hat sich jetzt wirklich ein bisschen Beinfreiheit geschaffen. Wobei auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, man auch einen gewissen Rechtfertigungsdruck dann haben wird. Das wird doch nochmal extrem spannend werden, wie man das nach außen auch vermittelt. Dass man auf der einen Seite für bestimmte Projekte diese wahnsinnigen Milliarden locker macht, aber auf der anderen Seite trotzdem einspart oder, wie es Friedrich Merz sagt, konsolidiert. Das wird noch eine große Herausforderung sein, auch in den Koalitionsverhandlungen, weil man da ja schon die einzelnen Punkte festlegen muss. Wofür geben wir Geld aus und wo werden wir sparen? Also gerade wenn man sich jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen auf Einsparungen im sozialen Bereich einigt, was sich ja schon andeutet, also gerade etwa beim Bürgergeld, dann ist das natürlich eine Politik, die für den klassischen sozialdemokratischen Wähler vielleicht auch schwer zu vermitteln ist.
Und wie stehen denn jetzt die Grünen eigentlich dazu? Also die hatten ja eigentlich eine Wahlniederlage hinter sich, durften aber jetzt ganz schön viel mitbestimmen. Wie schauen die jetzt darauf?
Ja, die Grünen, die waren echt so ein bisschen gebeutelt und Friedrich Merz sprach insgesamt ja auch noch von grünen Spinnern kurz vor der Wahl. Also das war schon enorm, was da gekommen ist, weil das war wirklich ja eigentlich war es ein Shitstorm. Und dann so kurz nach der Wahl kriegen sie auf einmal ihren Moment, wo dann plötzlich Leute von der Union, ja im Prinzip die Ideen, die die Grünen ja schon vorher gehabt haben, auf einmal ganz staatstragend vortragen als etwas, was jetzt unbedingt gemacht werden muss. Und da gab es ja diese Szene mit der Mailbox, wo Friedrich Merz wohl auf die Mailbox von Britta Hasselmann, einer der Verhandlerinnen, gesprochen haben soll. Das alles so eine Stilfrage.
Und dass wir, um das als Botschaft an Friedrich Merz direkt mit zu kommunizieren, auch den Punkten, die Friedrich Merz auf die Mobilbox meiner Kollegin Britta Hasselmann gesprochen hat, diesen Angeboten ebenfalls nicht zustimmen werden.
Man merkte irgendwie, dass Friedrich Merz da irgendwie Schwierigkeiten hatte, so den richtigen Sound gegenüber den Grünen zu finden. Und man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite haben die Grünen das durchaus auch so ein kleines bisschen ausgenutzt, dass die da auf einmal... Ja, dass sie da auf einmal ganz vorne waren. Und dann gab es ja diesen einen Moment, wo es wirklich spitz auf Knopf stand, also wo es wirklich unklar war, ob man die Grünen irgendwie ins Boot holen kann. Dann wurde irgendwie bekannt, dass die Grünen und Friedrich Merz, dass sie sich abends treffen sollten. Und normalerweise machen die immer so ein wahnsinniges Gewese darum, wo treffen die sich jetzt, wann treffen die sich. Und da war das irgendwie überhaupt gar kein Problem, das rauszukriegen. So, ja, das ist um 19 Uhr im Büro von Britta Hasselmann, sodass sich gefühlt die gesamte Hauptstadtpresse, ich weiß nicht, wie viele Kameraleute, Tonassistenten, alle sich auf so einem Mini-Flur im Bundestag so versammelt haben und auf jedes Atmen von Frau Hasselmann und Frau Katharina Dröge gestürzt haben.
Das sind die beiden Fraktionschefinnen der Grünen.
Ganz genau. Da gab es eben auch so eine skurrile Szene. Dann kamen beide irgendwie raus, haben ihr Büro verlassen. Und das ist so, ich weiß nicht, früher bei mir in der WG, wenn wir unsere alten Bierflaschen nicht weggeräumt haben und einer am Tisch gewackelt hat, dann ging immer so ein Meer an Fruchtfliegen hoch. Und in dem Moment, als die Tür von Frau Hasselmann aufging, also ich musste genau daran denken, weil wie alle aufsprangen, ne? Also wirklich alle, so ein richtiges Gewusel, das Kameralicht ging an und alle rannten hinter Katharina Dröge und Britta Hasselmann her, weil alle dachten so, okay, jetzt geht's los. Und ich sah nur so von Weitem, ich kam gar nicht so hinterher, wie auf einmal das Licht wieder ausgeht und ich frage nur so, was ist los? Und einer nur der Kameraleute meinte so, die sind nur aufs Klo gegangen. Also es war so wahnwitzig.
Alle Journalisten waren umsonst aufgescheucht, ja?
Ja. Und ich glaube, das kam den Grünen auch zurecht, dass wir da so ein Gewese gemacht haben, ne? Weil sie wollten dieses Bild auch haben, dass Friedrich Merz in den Komplex der Grünen kommt und quasi da um die Zustimmung bitten muss. Und das war, ja, ist auch schon viel Taktiererei gewesen. Aber okay, komm, fair enough. Die Grünen haben es ja wirklich lange vor der Wahl auch gesagt und immer drum gebeten, lassen Sie es uns gemeinsam machen in einem sauberen Verfahren, das verfassungsrechtlich und auch politisch nicht so heikel und angreifbar ist.
All das haben Sie kategorisch abgelehnt. Und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte, meine Damen und Herren.
Das, was die Grünen vorher gefordert hatten und Friedrich Merz abgelehnt hatte, das wollte Friedrich Merz dann plötzlich selber. Wie sind denn da die Reaktionen innerhalb der Union auf diese Kehrtwende in Sachen Schuldenpolitik?
Also da gibt es die öffentliche oder veröffentlichte Meinung und dann gibt es das, was so aus dem einen oder anderen Gespräch sich so andeutet, was aber öffentlich nicht gesagt wird. Und das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt viele in der Union, die Bauchschmerzen damit haben, weil sie wirklich am Wahlstand, bei Wahlveranstaltungen durchaus immer gesagt haben, wir halten an der Schuldenbremse fest. Wir hören auf damit, die Regierung quasi dadurch zu ermöglichen, dass wir alles mit Geld vollkleistern. Das war ja eigentlich das, was sie der Ampel vorgeworfen haben.
Ja, und wogegen sie ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben.
Und plötzlich sollten die halt diese 180-Grad-Kehrtwende, sollten die auf einmal mitmachen. Das hat den einen oder anderen bewegt. Aber in der öffentlichen Meinung waren es dann doch nur eine Handvoll. Also vor allen Dingen Mario Chaya, das ist der ehemalige Generalsekretär unter Friedrich Merz gewesen. Der hatte sich kurz vor der Abstimmung hingestellt und gesagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Ja, ich habe meiner Fraktion gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich dieser Grundgesetzänderung nicht zustimmen kann. Sie ist nicht generationengerecht und die Begründungen, die dafür herangezogen werden, sind nicht redlich.
Aber ansonsten haben sie alle dann doch zu dem von Friedrich Merz vorgegebenen Kurs gestanden und haben ja auch am Dienstag ihre Hand gehoben, und zwar für die Grundgesetzänderung.
Der Bundestag hat heute entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt bei seiner letzten Sitzung in alter Besetzung. Mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen kam eine Zweidrittelmehrheit zustande, um das Grundgesetz zu ändern. Dabei geht es um eine Lockerung der Schuldenbremse. Wenn auch der Bundesrat zustimmt, sind für die Verteidigung neue Milliardenkredite erlaubt.
Und diese neuen Schulden, die sind ja jetzt an Bedingungen geknüpft, die die Grünen mit vorgegeben haben. Wie grün wird denn dann jetzt der neue Koalitionsvertrag von CDU und SPD?
Also es ist eben einmal beim Sondervermögen, dass die da sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es nur zusätzliche Investitionen sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den die Grünen reinverhandelt haben. Was nämlich auch neu ist, dass bei dem Sondervermögen, also das da stand vorher irgendwie, glaube ich, nur drin für die Infrastruktur. Jetzt steht da drin, ich kann es euch mal kurz vorlesen, der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung, also Kredit nehmen, ne, auf gut Deutsch, für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, und jetzt kommt eben der neue Zusatz, und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten. So, das ist im Prinzip jetzt neu von den Grünen hinein verhandelt worden, dass 100 Milliarden eben dafür extra bereitgestellt werden sollen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Aber das ist für die Grünen trotzdem schon mal ein wirklich riesiger Erfolg.
Ja, erst war ihnen nur die Hälfte angeboten worden von Merz, ne?
Ja, genau. Und das wohl auch wieder stilistisch echt nicht geschickt während einer laufenden Plenardebatte.
Ich frage mal die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grüne, was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr als das, was wir Ihnen jetzt in den Gesprächen der letzten Tage vorgeschlagen haben? Was wollen Sie noch mehr?
Und es war ein bisschen unglücklich, dass man sich in dieser doch eher schwachen Position, in der sich Friedrich Merz da befunden hat, hinstellt und immer noch sagt, was wollen Sie denn eigentlich mehr?
Hätte er die Unterstützung durch die Grünen auch einfacher oder anders haben können? Wer hätte das denn sonst machen können?
Naja, also im Hintergrund hat der eine oder andere gesagt, nur wir wären eigentlich auch mit weniger zufrieden gewesen, wenn der Auftritt ein anderer gewesen wäre. Also nicht nur in dieser Sondersitzung, sondern insgesamt das Auftreten etwas zugewandter gewesen wäre, dass man die Grünen auf Augenhöhe begegnet wäre, auch wenn sie ein schlechtes Wahlergebnis haben und wenn sie auch nicht mehr Teil der Regierung sein werden.
Wie sehr haben Sie meine Kolleginnen und Kollegen diffamiert? Diffamiert für Ihre Ideen und für Ihr Ringen, dass wir in diesem Land investieren.
Und vielleicht wären Sie dann auch mit etwas weniger für den Klimaschutz zufrieden gewesen. Aber so, ja gut.
Während des Wahlkampfs, da hatten die CDU und ihr Kandidat Friedrich Merz ja eigentlich immer gesagt, die Schuldenbremse wird nicht angetastet, hatten das auch im Wahlprogramm sogar explizit so festgehalten.
Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen
des Grundgesetzes geht. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen.
Jetzt ist es ja aber doch ganz anders gekommen. Wenn solche zentralen Versprechen, die auch im Wahlprogramm stehen, einfach umgeworfen werden, droht da im schlimmsten Fall ein Vertrauen in die Demokratie zu schwinden.
Wir können es jetzt noch nicht wirklich messen. Also wir haben keine aktuell wirklich validen Auswertungen, aber wir hören durchaus an Rückmeldungen von Zuhörern, Zuschauern, Lesern, dass viele doch echt ja mehr oder weniger enttäuscht sind, weil das so nah beieinander liegt und dass sich geopolitisch so unglaublich viel geändert hat.
Und für eine solche Verschuldung lässt sich nur unter ganz bestimmten Umständen und unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt eine Rechtfertigung finden.
Das kann eigentlich auch nicht wirklich schlüssig dargelegt werden, weil es wird ja mit dem Krieg in der Ukraine begründet, also mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine.
Aber dass sich da eine große veränderte Lage ergeben hätte, das konnte die Union bislang nicht wirklich gut argumentieren, weil wir haben die Situation, dass ein Donald Trump zum zweiten Mal ins Amt gewählt wird. Diese Situation oder dieses Szenario, das kennen wir ja schon seit Monaten. Aber spätestens seitdem er gewählt worden ist, wusste man, was da eigentlich auf Europa, auf Deutschland, auf die NATO zukommt. Und ich habe auch noch mal eine ganz interessante wissenschaftliche Analyse aus dem Bundestag gefunden, aus dem Jahr 2017, wo auch genau diese Frage diskutiert wurde. Wie zuverlässig ist eine USA unter Donald Trump? Also jetzt eben zu sagen, wir müssen es unbedingt in einer Woche jetzt entscheiden und neu machen und alles anders.
Das ist jetzt der Paradigmenwechsel in der Verteidigungspolitik, der uns bevorsteht.
Das ist zumindest mir als Beobachter wirklich nicht schlüssig klar geworden.
Ja, und dieser Zeitpunkt, der ist ja auch ein ganz zentrales Thema. Denn über die Lockerung der Schuldenbremse und über diese Sondervermögen wird eben nicht im neu gewählten Bundestag abgestimmt, sondern noch im alten Bundestag. Da haben etwa die AfD und auch die Linke noch deutlich weniger Abgeordnete. Was sendet das für ein Signal, wenn da der alte Bundestag mit den alten Mehrheiten noch schnell was beschließt?
Also Viktoria, ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Wir reden einmal über so eine juristische Seite und dann noch eine politische Seite. Bei der juristischen Seite ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht relativ klar gesagt hat, bei allen Eilanträgen, die das Gericht in der vergangenen Woche erreicht hat, dass das okay ist. Man kann es juristisch so machen. Der alte Bundestag ist voll handlungsfähig.
Die AfD hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens und klagt vor dem Verfassungsgericht. Auch die Linke klagt gegen das Vorgehen von Union und SPD und hält das Argument der Dringlichkeit für vorgeschoben.
Es bleibt aber trotzdem dieses ungute Gefühl, dass wir nicht nur die Situation haben, dass vor der Wahl etwas völlig anderes versprochen wurde, als kurz nach der Wahl gemacht wurde, sondern auch, dass man extra es zeitlich so legt, dass man noch die Mehrheiten des alten Bundestages nutzen kann. Also der neue Bundestag hätte so einfach eben nicht entscheiden können, weil da reichen die Stimmen von Union, SPD und Grünen nicht aus. Da hätte es mindestens noch die Stimmen der Linken gebraucht. Und deswegen wollte man das unbedingt sehr, sehr schnell durchbringen. Also es bleibt vom demokratischen Ansatz her doch irgendwo, bleiben viele Bauchschmerzen.
Gab es sowas eigentlich schon mal, dass über so eine große Entscheidung dann noch schnell quasi mit dem alten Bundestag abgestimmt wurde?
Wir mussten da wirklich sehr, sehr, sehr weit zurück in die Geschichte gehen. Ich glaube, Ende der 90er Jahre, als es noch um den alten Jugoslawienkrieg ging, da wurde mal abgestimmt und da wurde auch mal diskutiert, ist das in Ordnung, dass das eigentlich ein abgewählter Bundestag noch machen kann.
Bei einem möglichen Militäreinsatz im Kosovo-Konflikt kann die NATO auf deutsche Soldaten zählen. Der Bundestag in seiner alten Zusammensetzung billigte heute mit großer Mehrheit einen entsprechenden Antrag der scheidenden Regierung. Spitzenpolitiker aller Parteien mit Ausnahme der PDS hatten den Antrag unterstützt.
Aber man muss schon sehen, das war eine andere Situation. Da ging es um einen Bundeswehreinsatz. Also da musste man wirklich schnell entscheiden. Das ist fast gar nicht zu vergleichen. Jetzt hat man doch eine Situation, dass man sich fragt, warum kann man so etwas nicht mit dem Wählerwillen, der im Februar artikuliert worden ist, aufgleisen in einem Bundestag, durchdacht, mit einer gewissen Ruhe, dann eben nicht nur diese einzelnen Teilbereiche, Thema Infrastruktur, Verteidigung, Länderverschuldung, sondern ganz global sich überlegt, ist diese Schuldenbremse heute überhaupt noch angemessen oder muss man sie nicht insgesamt globaler denken und ja eben halt auch dann globaler reformieren. Das war ja das Angebot, das durchaus auch von den Grünen gemacht worden ist. Dazu hätte die Union allerdings auch auf Stimmen der Linken zählen müssen. Das will sie ja nicht, weil sie ja die Brandmauer nach links und nach rechts gesetzt hat. Was ja vielleicht dann eben auch eine Frage ist, ob das noch zeitgemäß ist bei einem Bundestag, wo die Wähler aber eben gesagt haben, wir wollen, dass die Mehrheiten so sind, wie sie sind. Und ob man nicht dann damit auch arbeiten muss.
Iris, wie beurteilst du das denn? Sind diese Sondervermögen und die Lockerung der Schuldenbremse jetzt so eine Art großer Befreiungsschlag, der CDU und SPD jetzt erstmal überhaupt erfolgreiche Koalitionsverhandlungen und dann so ein gemeinsames Regieren erst ermöglicht oder sehr erleichtert? Oder zahlen die beiden Parteien dafür einen hohen Preis?
Also es macht vielleicht die Koalitionsverhandlungen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einfacher. Das mag schon sein. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass der demokratiepolitische Preis, dass der durchaus hoch sein kann. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das ein Konjunkturpaket für nicht nur die Infrastruktur sein kann, sondern vielleicht eben auch für extreme rechte Parteien. Also es kann sehr gut sein, dass der Wähler, genauso wie wir auch, dass wir relativ schnell wieder vergessen, wie das ganze Verfahren aufgegleist worden ist. Und es hängt aber maßgeblich davon ab, ob das, was die sich vorgenommen haben, also dass diese Investitionen in die Infrastruktur wirklich auch bei den Leuten ankommt. Also dass man ein Gefühl hat, es geht wirklich voran.
Also neue Straßen, vielleicht auch sanierte Bahnstrecken, sowas.
Genau, ne? Und auch im Bildungsbereich, dass die Schulen besser ausgestattet sind, besser saniert sind. Das kann natürlich sein, dass dieser Effekt eintritt. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber dass die Art und Weise, wie das Ganze jetzt vollzogen worden ist, dass das nicht unbedingt ein super Beispiel für How-to-Demokratie sein wird. Ich befürchte nur auch so ein bisschen, weil wir jetzt sehr viel über das Thema Kriegstüchtigkeit und über das Thema Verteidigung und ja eine Neuorientierung überhaupt im Bündnis sprechen, dass das vielen Leuten auch Angst macht. Und ich weiß nicht, was das gesellschaftlich mit uns macht, wenn man auf diese Art und Weise Gesetze durch den Bundestag bringt.
Vielen Dank, Iris.
Danke, liebe Viktoria, auch fürs Zuhören.
Iris Seyram ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Über die weiteren Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD berichtet sie für die Tagesschau und immer aktuell auf tagesschau.de. Morgen geht es bei 11KM um die Frage, warum Behörden bis heute Bilder und Videos von schwerem sexuellem Missbrauch an Kindern noch immer nicht systematisch löschen. Und das, obwohl es technisch möglich wäre. Das belegt die Recherche, von der wir euch morgen erzählen. Autoren dieser Folge sind Max Stockinger und Moritz Ferle. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Marie-Noëlle Zwieler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Politikum, der Meinungspodcast. Für alle, die Lust auf Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Politikum bietet verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft und das mit Humor. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.